Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Wer es dann abonniert, der bekommt es automatisch irgendwann Ende dieses Jahres. Engel werden ja oft in der Kunst dargestellt als kleine, dicke Kindlein, pausbäckig. Wie sind denn die biblischen Engel zu sehen? So jedenfalls nicht. Da war der Liederdichter schon näher der Wahrheit, ihr starken Helden, ihr starken Engel waltet seines Amtes und vermehrt das Lob Gottes. Und ich bitte um Verständnis, wenn wir heute Abend mal eine ganze Reihe von Bibelstellen hören und nicht nur eine. Zweimal in meinem Leben ist mir passiert, dass mich jemand interviewt hat, mit dem Mikrofon so auf einen zukommt, vom Evangeliumsrundfunk. Da habe ich dann ganz schön gezittert vorher, mehr als vor einer Bibelstunde. Und der Mann hat gesagt, nicht aufschreiben, live, bitte live. Das müssen Sie spontan beantworten, was ich Sie frage. Einmal hat er mich gefragt, als das Buch erschien, Urknall und Schöpfergott. Herr Schumacher, Sie haben ein Buch geschrieben, Urknall und Schöpfergott, wieso schreiben Sie darüber? Und als ich dann dem Betreffenden sagte, bei der Beerdigung des Sohnes von Arthur Muhl in Küsnacht bei Zürich, ich habe ein Buch über die Psalmen geschrieben, das erscheint bei Hensler. Dann sagte der betreffende Bruder, ach, da mache ich wieder ein Interview mit dir. Das fand dann auch statt in Arosa in der Schweiz. Ich habe mir überlegt, wenn der oder irgendjemand mich interviewen würde über Engel, das könnte etwa wie folgt beginnen. Haben Sie jemals einen Engel gesehen? Nein. Glauben Sie an die Existenz von Engeln? Ja. Und warum? Weil Gottes Wort es sagt. Wie sehen die denn aus? Fragt der Interviewer. Zunächst ist zu sagen, dass sie Geistwesen sind. Solche entziehen sich unserer Vorstellung. Nur wenn sie stofflich materiell auftreten, als Leib oder Lichtleib oder im Feuer, können sie, wie in der Bibel beschrieben, wahrgenommen werden. Treten sie auch so auf, wie man sie in der Kunst oft dargestellt hat, als kleine pausbäckige Engelchen etwa? Nein, ganz im Gegenteil, als bevollmächtigte Boten Gottes, heldisch oder gar kriegerisch, sind sie fehlerlos, sündlos, geschlechtslos, unsterblich. Und was ist ihre Beschäftigung? Antwort, das ist eine Menge von Fragen auf einmal. Ich müsste sie versuchen, der Reihe nach zu beantworten. Ja, bitte. So könnte ein Interview zu diesem Thema beginnen. Ich weiß auch nicht, plötzlich war ich zu Hause bei dem Thema Engel. Damit hatte ich mich lange nicht beschäftigt, jedenfalls nicht als Hauptthema. Nebenbei erwähnt man es immer mal, aber als Hauptthema, das ist kaum einmal vorgekommen. Dann habe ich in den Bücherschrank geschaut und da fand ich ein altes Buch, noch nie gelesen. Ich habe so manches im Bücherregal, was ich vor 40 Jahren mal bekommen habe. Da gab es ein Buch von Otto Koch, Engel und Dämonen in der Heiligen Schrift, 1951, Emil Müller Verlag. Vielleicht haben Sie ja auch ein altes Buch im Bücherschrank vor 40 Jahren von Heinz Schumacher gekauft, dann können Sie es ja jetzt mal lesen. Und was Sie heute kaufen, sollten Sie nicht 40 Jahre warten. Also, Engel und Dämonen in der Heiligen Schrift von Otto Koch. Und dann dachte ich, aha, achte mal drauf, was die Engel für eine Beschäftigung haben. Und angeregt durch dieses Buch, 3, 4, 5, 6 Beschäftigungen der Engel fand ich dann, dann habe ich weiter geforscht im Wort, 6, 7, 10, ich kam bis 15. Also 15 verschiedene Tätigkeiten der Engel wollen wir uns kurz anschauen, vorher aber etwas über das Wesen der Engel. Das Wesen der Engel. Ja, da können wir mal ganz schlicht und einfach Fragen stellen, sind die Engel unsterblich? Dazu ein wichtiges Wort Jesu in Lukas 20, 34 bis 36. Und nach diesem Wort scheint es ja so zu sein, dass sie unsterblich sind und auch geschlechtslos. Lukas 20, 34 bis 36, da sagt der Herr und Heiland Folgendes. Die Söhne dieser Welt, Weltzeit, heiraten und werden verheiratet, die aber würdig geachtet werden, jener Weltzeit teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, als Auferstandene. Denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Sie sind in der Hinsicht den Engeln gleich, die Auferstandenen. Sie sterben nicht und sie heiraten nicht und werden verheiratet. Werden nicht verheiratet. Nun will ich dieses Wort Jesu ganz bestimmt nicht kritisieren oder abschwächen, aber sogar bei Worten unseres Herrn muss ein biblischer Auslegungsgrundsatz immer beachtet werden. Wenn man über eine biblische Frage nachdenkt, dann kann man nie bloß von einer Bibelstelle ausgehen. Der Begründer des Paulus Verlags, der Bruder Karl Geier, pflegte zu sagen, durch einen Punkt kann ich x-beliebig viele Linien ziehen, in alle möglichen Richtungen, durch zwei Punkte schon nicht mehr. Also, wenn ich mich nur auf eine Stelle stütze, wollte er sagen, dann kann ich mit der Bibel alles behaupten. So wollen wir auch bei der Frage, ob die Engel unsterblich sind, nicht nur dieses eine Wort nehmen. Man könnte ja nun dagegen halten, aber Gott allein hat doch Unsterblichkeit, nach 1. Timotheus 6, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat, sagt Paulus im Blick auf Gott. Also haben die Engel wohl nicht eo ipso Unsterblichkeit, das heißt von sich selber, in sich selber. Und kein Engel könnte wohl so sagen, wie es der Sohn Gottes sagt in Johannes 5, 26. Da sagt der Herr Jesus, gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn gegeben, Leben in sich selbst zu haben. Und der eben genannte Karl Geier sagte einmal, nur deshalb konnte der Sohn Gottes Golgatha durchhalten. Sinngemäß hat er so gesagt. Nur deshalb konnte er das erdulden, die absolute Gottesferne. Denn da war er durch die Sünde des Kosmos von Gott dem Vater getrennt. Das war schlimmer als der Feuersee, sagt Karl Geier. Das hätte kein geschaffenes Wesen ausgehalten. Nur der Sohn Gottes, der Leben hatte in sich selbst. Wie soll ich das vergleichen? Leute haben ja manchmal einen Generator, ja, manche Bauern und so, die haben Generatoren. Wenn der Strom ausfällt, aus irgendeinem Grund, haben sie immer noch Strom. Und wenn der Sohn Gottes abgeschnitten war, getrennt vom Vater durch die Sünde der Welt, dann hatte er Leben in sich selbst. Kein Engel wird auftreten können und sagen, ich habe das göttliche Leben in mir selber innewohnen. Und dann gibt es da den Psalm 82. Manche von uns kennen den inzwischen alt gewordenen lieben Bruder Arthur Muhl aus Zürich, der oft ja auch hier in Süddeutschland gesprochen hat. Und er hat gern hingewiesen auf Psalm 82. Er lebt ja noch, aber er dient ja hier nicht mehr. Wenn man mal 90 ist, dann ist das so eine Sache. Lieber Bruder, da komme ich sicher auch nicht mehr. Also, Psalm 82. Und da hat Arthur Muhl oft darauf hingewiesen. In Psalm 82 steht El in der Mitte der Elohim. Gott in der Mitte derer, die Götter genannt werden. Engelwesen, Götter, Verwalter des Kosmos. Und er richtet sie. Und die kommen gar nicht gut weg in Psalm 82, diese Elohim. Das Wort Elohim ist ja doppeldeutig. Das kann die Götter bedeuten. Engelwesen, hochstehende Engel. Aber auch vor allem Gott selbst. Gott richtet die Götter und wirft ihnen vor, ihr wisst nichts und versteht nichts und ihr wandelt in Finsternis. Und sehr fein sagt der Arthur Muhl, da ist es da ein Wunder, wenn es hier auf Erden zuweilen drunter und drüber geht, je länger desto mehr, wenn die, die als Gott geordnete Verwalter, Kosmokratoren über diese Welt gesetzt sind, selber gleichsam korrupte Beamten sind und nichts wissen und verstehen, was sie da zu verwalten haben. Psalm 82, ähnlich hat sich auch Arthur Weiser in seinem Psalmenkommentar einmal ausgedrückt. Wenn sie sündigen, dann kann sie Gott auch dem Tode und dem Sterben überliefern, denn es heißt in Psalm 82, 7, ihr Götter, ihr werdet sterben wie Adam, sterben wie ein Mensch, und Satan wird sogar dem zweiten Tod des Feuersees einmal überantwortet werden. Ja, nun gibt es weitere Fragen über das Wesen der Engel. Also ich spreche erst über das Wesen und dann über die 15 Tätigkeiten in Kürze. Das Wesen, unsterblich, unsichtbar, leiblos, geschlechtslos. Was ist mit den Engeln? Unsichtbar. Die meisten von uns werden sicher noch keinen Engel gesehen haben. Es gibt Berichte über Engeldienste, aber meistens sind sie dabei unsichtbar. Mir hat allerdings auch schon ein verstorbener Bruder gesagt, ich habe einmal einen Engel gesehen. Das war ein glaubwürdiger Bruder, ein gesegneter, bevollmächtigter Bruder. Meistens sind sie unsichtbar. Es gab ein Buch von Richard Schmitz aus dem Bundesverlag Witten über Engeldienste. Ich weiß nicht, ob es noch lieferbar ist, bin seit 5 Jahren aus dem Buchhandel. Müssen Sie Ihren Bruder Kaiser fragen in Karlsruhe, Amalienstraße, ich weiß es nicht. Engeldienste. Neulich las ich noch in irgendeiner Zeitschrift, eine Frau ist abends mit dem Auto unterwegs, sie hatte irgendwo einen wichtigen Dienst zu tun, sie fuhr nicht zum Vergnügen und dann kommt sie im Dunkeln, fährt sie zurück, Auto kaputt. Und die war wohl so eine wie ich, nichts von Technik verstehen, keine Ahnung. Und dann schlechtes Wetter und Kälte und Sturm und was. Plötzlich hält ein Auto vor ihr. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie weiß nicht, wo ist das nächste Telefon. Irgendwo auf einer Landstraße, schreckliche Situation. Da hält ein Auto vor ihr, ein junger Mann kommt raus. Ach, was haben Sie denn? Ah, lassen Sie mich mal nachgucken. Ach, ja, gleich gefunden, in Ordnung gebracht. Und ehe sie Danke sagen konnte, war er schon wieder weg. Da hat sie gesagt, Herr, du schickst noch heute deine Engel. Nun, vielleicht war es auch ein Mensch, der aber ein gottgesandter Bote war. Es gibt aber auch wirkliches Eingreifen von Engeln übernatürlicher Art. Wir haben sicher schon solche Berichte vielleicht auch gehört. Ruprecht Bayer, ein Lehrerbruder, schon heimgegangen, hat in einem seiner Bücher geschrieben, dass er mal an der Front war im Osten und in Russland im Krieg. Es war neblig, er hatte sich verfahren. In fremden, fernen Land, wusste überhaupt nicht mehr, hatte keine Orientierung mehr, wusste nicht mehr, was um ihn ist. Und da hat er das innere starke Empfinden, jetzt bleibst du stehen, jetzt sofort bremsen. Und er hält und steigt aus und geht einen Meter tiefer Abgrund, tiefe Schlucht. Das wäre wohl das Ende seines Lebens gewesen. Solche Berichte gibt es ja und Berichte besonders aus den Missionsgebieten, wie Gott seine Engel als Helfer schickt. Und ich habe den Eindruck, je mehr wir um Jesu Willen in Gefahr geraten, umso mehr schickt Gott auch seine Boten. Hier aber in unserem Luxus- und Wohlstandsleben, da sind wir ja rundherum abgesichert. Da gibt es ja Versicherung gegen alles. Meine Frau war nie so wohl zumute in früheren Jahren, in den ersten Jahren unserer Ehe, wenn die Versicherungsleute an der Wohnungstür klingelten, die wussten gleich, mein Mann macht jetzt Streit, der kann die nicht leiden. Aber bitte, wenn hier einer ist, es muss auch Versicherung geben, Haftpflicht und Gebäudebrand und natürlich muss es einige Versicherungen geben. Ich hoffe, Sie verstehen mich recht, wenn wir meinen, alles rundherum müssen wir versichern. Wenn es regnet im Urlaub, da muss eine Versicherung her. Und wenn ich nicht ganz auf meine Kosten komme irgendwo, da muss eine Versicherung her. Dann leben wir irgendwie nicht richtig im Glauben und Vertrauen zu der Führung unseres Herrn. Und je mehr man um Jesu Willen riskiert, ich habe hohe Achtung vor Missionaren, die in ferne Länder gehen, Tansania und so, ich habe ein paar in meiner Verwandtschaft durch meinen älteren Schwiegersohn und da habe ich hohe Achtung, die da etwas auf sich nehmen und ich fragte den Bruder, den Schwager meines Schwiegersohns, ist da auch mal ein Löwe begegnet da in Tansania? Ja, ja, da kam mal einer her. Der hatte gerade keinen Hunger, der hat nichts von mir gewollt. Die riskieren etwas. Und da habe ich volles Verständnis, wenn aus Missionsgebieten auch viel häufiger Berichte über Engeldienste kommen als hier, wo uns ja nichts passieren kann. Wir sind ja rundherum fast nicht ganz abgesichert. Und doch kann uns manches passieren. Es bedarf manchmal einer Augenöffnung, dass man sie sieht. Und so einen Bericht haben wir zum Beispiel 2. Könige 6, Vers 17, der Diener des Elisa, Herr, öffne doch dem die Augen, und da sieht er die Heere des Herrn. Sie können auch in einer Feuerflamme oder in einem Lichtleib erscheinen. In den Auferstehungsberichten sehen wir das ja, 2 Männer in weißen Kleidern, oder es heißt, sein Aussehen war wie der Blitz. Sie können auch als Männer auftreten. Obwohl Engel an und für sich geschlechtslos sind, können sie sich verleiblichen, können sie als Engel auftreten. Und da wird in 1. Mose 18 berichtet, der Abraham bekam Besuch. Drei Männer kamen zu ihm. Und der Abraham hat sofort heraus, die drei sind nicht gleich. Einer ist der Herr, Yahweh, Jehova, das heißt auf Deutsch der ewig Seiende, der immer und überall da Seiende, der Unwandelbare, der Unveränderliche, Jesus, Jehova. Denn Gott, den Vater, hat niemand je gesehen, also kann es nur Gott, der Sohn gewesen sein, mit zwei Engeln, mit zwei Boten. Sie werden bewirtet durch Abraham und Sarah, die geben sich alle Mühe, ihm was Gutes vorzusetzen. Und dann begeben sich die beiden Männer, die Engel, Richtung Sodom zur Zerstörung dieser Stadt, Gerichtsengel. Also aus alledem ergibt sich, Engel sind nicht wie wir Menschen an eine bestimmte Leiblichkeit gebunden. Grundsätzlich sind sie für uns unsichtbar, können aber auch im Licht oder im Feuer erscheinen oder als Licht oder Feuer oder als Wolke oder Wind oder auch als Männer. Ihre Körperlichkeit, sofern sie sie annehmen, ist variabel. Sind Engel fehlerlos, sündlos? Man sagt doch manchmal, du bist doch auch kein Engel. Also in unserem Volksmund, in unseren Redensarten, da meint man, ein Engel, das müsse wohl jemand sein, der keine Fehler macht, der niemals sündigt. Das sagt die Bibel aber nicht. Ein Teil ist Gott treu geblieben, aber ein Teil ist auch abgefallen. Allen voran der strahlendste und schönste, vom Fall Satans. Lesen wir in einer gewissen Verhüllung etwas in Jesaja 14 und Hesekiel 28. Vordergründig ein Mensch, hintergründig wird es transparent für den Fall Satans. Engel können irren, Engel können sündigen. Auch seinen Knechten wirft Gott Irrtum vor, Hiob 4, Vers 18. Und jetzt möchte ich mal zwei Verse doch lesen, aus dem 2. Petrusbrief, 2, Vers 4, und dann aus dem kleinen Judasbrieflein, 2. Petri, 2, Vers 4. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatte, nicht verschonte, sondern in finstere Höhlen des Abgrundes hinabgestürzt hat, Tartaros heißt dieses unterweltliche Gefängnis, und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat und so weiter. Und Judas, das kleine Judasbrieflein vor der Offenbarung, Vers 6 und Vers 7. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich oder Fürstentum nicht bewahrt haben, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln in Finsternis verwahrt, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie unzuchttrieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Engel können ihre Behausung, den Platz, den Gott ihnen zugewiesen hat, eigenmächtig verlassen. Und in 1. Mose 6 ist davon die Rede, dass die Bnei Elohim, die Söhne Gottes, sich mit den Töchtern der Menschen eingelassen haben in uralter Zeit und diese ihnen Riesen gebaren. Es gibt ja heute eine riesige UFO-Literatur, ist aber nicht auf meinem Büchertisch zu haben. Ich glaube allem, was geschrieben steht hier in diesem Buch, ich glaube nicht alles, was in UFO-Büchern geschrieben steht, glaube ich nicht alles. Da soll ja ein gewisser Doktor oder Gymnasiallehrer Karl Ackermann in Stuttgart etwas gesehen haben vor circa 35 Jahren. Er war dann Professor und an der Bundeswehrfachhochschule tätig, schreibt ein Autor. Das glaube ich nicht so recht, das fällt mir schwer. Ich habe im Stuttgarter Telefonbuch unter Karl Ackermann geblättert, ich wollte mich mal rückversichern bei dem Mann. Hallo, haben Sie das wirklich erlebt? Also, ich kenne mich in Stuttgart aus, habe 24 Jahre da gewohnt. Jetzt wohne ich ein bisschen weiter nördlich. Über dem Kräherwald sei eine glühende Scheibe hergefahren und dann im Feuerbacher Tal gelandet. Dann sei ein Riese durch den Wald hochgekeucht. Ein Riese, ja. 1. Mose 6 heißt es ja, dass Riesen geboren wurden. Und dieser Riese sei bis zum Bismarckturm hochgegangen. Er habe sich abgehoben gegen die Silhouette des Sommerabends, abends in einem Septemberabend, 61 oder wann es war, 21 Uhr. Und dann sei der Riese zurückgekommen und wieder in sein Ufer gestiegen und weggeschwebt. Und eigenartigerweise haben am nächsten Tag nichts in der Presse gestanden. Also es fällt mir schwer zu glauben. Was hier in dem Buch steht, das möchte ich alles glauben. Allem glauben, was geschrieben steht. Bei UFO-Büchern habe ich so meine starken Zweifel an manchem, halte aber nicht alles für unbedingt nur erfunden. Aber Stuttgart ist doch kein Dorf. Wenn da sowas passiert wäre, da wären doch die Telefondrähte zu den Polizeistationen heiß gelaufen und am anderen Morgen wäre bestimmt was in der Presse gewesen. Das kann ich so nicht glauben. Nun aber zur Schrift zurück. Engel können auch sündigen, können ihre angestammte Behausung verlassen. Es gibt doch eine Hierarchie der Engel, Hierarchie, stufenmäßiger Aufbau, untere und obere Engel. Nach Daniel 7, ja, fragen wir erst einmal, wie viele gibt es überhaupt, wie viele Engel? Otto Koch schreibt in dem eingangs erwähnten Buch von dem 100 Millionen Heer der Engel. 100 Millionen Heer, ja, ja. Nach Daniel 7, Vers 10 und nach Offenbarung 5, Vers 11 sind es Myriaden von Myriaden, Zehntausende von Zehntausenden. In der damaligen Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, vor 1900 Jahren und so, da hat man ja nicht mit den heutigen Fachausdrücken mathematischer Art hantiert. Man hat nicht gesagt 10 hoch 6, 10 hoch 8, 10 hoch 11, 10 hoch 20, sondern man hat eben gesagt Myriaden mal Myriaden, eine nach oben hin offene Zahl. Und ich meine, das kann sich sogar um ein Milliardenheer handeln, wenn wir an die Weiten des Kosmos denken. Vielleicht gibt es ihrer mehr, als es Menschen gibt. Das kann eine wirklich große Zahl sein. Und die Engelwelt ist hierarchisch stufenmäßig gegliedert. Da gab es einen Professor Friedrich Bettex. Ich weiß nicht, ob jemand den Namen mal gehört hat. Friedrich Bettex. Im Unterschied zu Professor Ströter, der in Wuppertal geboren und in der Schweiz gestorben ist, wurde Bettex in der Schweiz geboren und in Deutschland verstorben. 1837 bis 1915. Naturwissenschaftler, Professor und ein gründlicher Kenner der Bibel. Das Lied der Schöpfung und andere Bücher sind von ihm in Stuttgart bei Steinkopf vor vielen Jahrzehnten erschienen. Und jetzt lese ich Ihnen mal etwas vor von Professor Bettex, was er Anfang des Jahrhunderts geschrieben hat über die Hierarchie der Engel, über den stufenmäßigen Aufbau. Im Einklang mit dem stufenmäßigen Aufbau der sichtbaren Schöpfung lehrt die Bibel auch in der himmlischen und ewigen Natur eine Hierarchie des Alls und jenseits des Menschen eine aufsteigende Reihe von immer höheren und mächtigeren Existenzen der Engel. Von den Engeln der Kleinen bis hin zu den Mächten, Fürstentümern, Thronen und Cherubim an himmlischen Orten. So mag, ja muss, den unteren Engeln das Tun, Wissen und Können der höheren und mächtigeren Engel als Wunder erscheinen, die Gott zu Königen der Elemente und zu Herrschern über die Völker eingesetzt hat. Wiederum ist diesen Herrscher über Völker und Könige der Elemente, die mit irdischer und kosmischer Macht ausgerüstet sind, ein Wunder, das Tun der Throne und Mächte an himmlischen Orten. Diese wiederum bewundern die wunderbaren Cherubim in der Nähe Gottes. Also da unterscheidet er schon vier Stufen von Engeln, die unteren Engel, die Gott etwa losschickt. Schau mal, was da an der Autobahn gerade los ist. Ich rechne da wirklich damit, dass Gott auch da seine Engel hinschickt. Schau mal, was auf der Autobahn los ist. Leonberger Dreieck bei Stuttgart, da gibt es immer leicht alle möglichen Gefährdungen und Stauungen. Und dann gibt es die Könige der Elemente, die Herrscher der Völker. Und dann gibt es aber die Engel im himmlischen Bereich. Die Könige der Elemente, wir hören gleich noch mehr davon. Und die Herrscher über die Völker, das ist ja immer noch im kosmischen Bereich. Dann gibt es aber im himmlischen Bereich diejenigen, die Fürstentümer und Mächte genannt werden. Und dann ganz in der Nähe Gottes Cherubim, Seraphim und so weiter. Jetzt Tätigkeiten der heiligen Engel, da habe ich 15 gefunden. Nicht möchte ich zu den Tätigkeiten der heiligen Engel dazu zählen, was katholischerseits auch als Engeldienst angegeben wird. Ich habe es neulich noch irgendwo gelesen. Ich glaube, es war beim Zahnarzt, der ist wohl katholisch und hat da so eine katholische Zeitschrift, dass die Engel Fürbittedienst tun für die Heiligen auf Erden. Da weiß ich einen besseren. Da habe ich einen besseren Anwalt, als dass ich warte auf die Fürbitte der Engel. Wir haben nach 1. Johannesbrief 2, Vers 1 einen Fürsprecher beim Vater. Der heißt aber nicht Gabriel oder Michael oder Raphael oder Uriel, wie die Thronengel genannt werden, sondern wie heißt er? Jesus Christus. Ja, und er vertritt uns beim Vater, auch nach Römer 8, Vers 34, sagt es Paulus, der gestorben ist, vielmehr der auferweckt ist, vielmehr der erhöht ist, der vertritt uns beim Vater, da brauche ich keinen Engelfürbittedienst. Das habe ich auch nicht gefunden in der Schrift. 15 Tätigkeiten. Erstens, Verkündigung gottgegebener Botschaften. Verkündigung, das sagt ja schon der Name Engel. Engel, Angelos, kommt von dem Zeitwort Angelo. Und Angelo heißt so viel wie melden, verkündigen, eine Botschaft ausrichten, etwas ansagen oder befehlen. Je nach Auftrag kann es sich um eine gute Botschaft handeln, um eine Freudenbotschaft oder um eine Gerichtsbotschaft. Eine gute Botschaft hatten die Engel in der Weihnachtsnacht zu verkündigen. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Uns alsbald war bei dem einen führenden Engel eine ganze Menge der himmlischen Heerscharen. Ein Millionenheer mag dabei gewesen sein. Stellen wir uns die Zahl bitte nicht zu klein vor. Ja, Lukas 2, 8 bis 14, das kennen wir, das Weihnachtsevangelium. Engel verkündeten auch Christi Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft. In der Apostelgeschichte 1, da sind ja auch Engel anwesend, so wie sie von den Frauen am Grabe gesehen wurden und ihnen kundtaten, dieser Jesus, der ist nicht hier, der ist auferstanden, sagte seinen Jüngern, die Frauen am Grabe. Und in Apostelgeschichte 1, 10 und 11, da ist es anlässlich der Himmelfahrt Jesu, also in den wichtigen Grundtatsachen der Heilsgeschichte, Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Wiederkunft, da kennen sich die Engel schon aus. Doch es gibt auch Dinge, wo sie sich nicht auskennen und wo Paulus eher davor warnt, die totale Gnade, die Rettung verlorener Menschen, dass ich gerechtfertigt werde, ohne Werke, ohne Gesetz, allein aus Gnaden, das entzieht sich ihrer Kenntnis. Da sind sie begierig hineinzuschauen, sagt Petrus einmal. Aber ich wollte lesen Apostelgeschichte 1, 10 und 11. Als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Weiße Kleider, das heißt ja nicht, dass die im nächsten Textilladen waren und haben sich da was Weißes gekauft, wie die Götter in Weiß, wie man sie nennt, die Mediziner, sondern das heißt ja wohl glänzende Gewänder. Und an anderen Orten heißt es, sein Aussehen war wie der Blitz. Weiße Gewänder, glänzende, hell leuchtende Kleider. Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Engelbotschaften. Zweitens, Anbetung Gottes und Dienst im himmlischen Heiligtum. Sie sind dazu bestimmt, wie auch wir, das Lob Gottes zu mehren. Das Lob Gottes zu mehren. Und das tun sie auch, gemäß so mancher Bibelstelle. Ich nenne nur zwei Stellen aus dem Buch der Offenbarung, wo Engel Gott loben und preisen. Offenbarung 5, 11 und 12. Offenbarung 5, 11 und 12. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende. Also 10 hoch 8, ja, wenn ich mich nicht irre. Zehntausende mal Zehntausende, kann aber noch mehr sein. Nach oben offene Zahl, Myriaden mal Myriaden und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, Jesus am Kreuz, der gestorben ist, das Lamm Gottes, zu empfangen sieben Dinge. Sieben ist die Zahl eines göttlichen Abschlusses und spielt auch in der Offenbarung eine große Rolle, in den Lobpreisungen wie auch in den Gerichten. Würdig ist das Lamm zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Das war Offenbarung 5, 11 und 12. Jetzt lese ich noch Offenbarung 7, wiederum die Verse 11 und 12. Und alle Engel standen rings um den Thron. Das spielt sich jetzt im Himmel ab. Alle Engel, welch eine Menge. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Jetzt kommen wieder sieben Stücke. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Sie kennen Gott also besonders nach der Seite seiner Herrlichkeit, seines prachtvollen Glanzes, seiner Weisheit, Stärke und kriegerischen Macht. Weniger kennen Sie sein tiefes Erbarmen zum verlorenen Sünder. Der verlorenste Sünder, ein Häufchen Elend, erbärmlich, jämmerlich verloren und wird von Gott errettet und hat sich dem Herrn in Buße zugewandt und findet Vergebung der Sünden, der kennt das Herz Gottes allerdings besser als jene strahlenden Mächte. Anbetung Gottes und Dienst im himmlischen Heiligtum, das war das zweite. Und das dritte, Hilfe für Gottes Heilsträger auf Erden. Hilfe für Gottes Heilsträger auf Erden. Und Nummer 2 und Nummer 3, die finde ich zusammengefasst in einem Bibelwort in Hebräer 1, Vers 14. Hebräer 1, Vers 14 ist eine sehr wichtige Stelle über die Engel. Am Schluss werde ich etwas davon sagen, dass bei Paulus die Engel eher etwas niedriger bewertet werden. Und werde auch sagen, warum. Und diese niedriger Stufung der Engel gegenüber der Gemeinde der Söhne Gottes, die Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, die kennen Gott besser als die strahlenden Fürsten in den Himmelswelten. Dieser Gedanke kommt auch in Hebräer 1. Der Hebräerbrief, mag er nun von Apollos geschrieben sein, wie Kirchenrat Zeilinger in Karlsruhe annimmt, oder mag er von sonst einem Paulus nahestehenden Bruder geschrieben sein. Der Hebräerbrief jedenfalls, Hebräer 1, hat dasselbe Anliegen wie Paulus. Engel, das ist nicht so viel wie Söhne. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt? Zu welchem der Engel hat er das gesagt? Zu welchem der Engel hat er das gesagt? Da zählt der Schreiber eine ganze Menge von Psalmstellen auf, um zu zeigen, das alles haben die Engel nicht. Das gilt aber vom Sohn und den Söhnen Gottes. Nachdem er dann ab Vers 5 bis 13 gesagt hat, was die Engel alles nicht sind, da sagt er im 14. Vers, was sie sind. Hebräer 1, Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Da allerdings ist es gut, wenn man den Grundtext kennt. Ich habe mit 17 Jahren in amerikanischer Kriegsgefangenschaft angefangen, Griechisch zu lernen. Die amerikanische Jazzmusik, die brüllte in den Speisesaal herein. Links neben mir saß mein Bruder Wolfgang Kernchen aus der Frankfurter Gegend und schrieb Briefe. Und ich habe griechische Vokabeln gepaukt. Und da hatten wir freundlicherweise einen Studienrat aus Kiel, der gab mir und einem, der Philosophie studieren wollte, Griechischunterricht. Und da habe ich angefangen. Und es ist schön, wenn man im Urtext etliches erkennen kann. Also, da heißt es, Hebräer 1, Vers 14, sind sie nicht alle liturgische Geister ausgesandt zur Diakonie? Aha. Liturgische Geister ausgesandt zur Diakonie. Liturgie und Diakonie, das ist nicht dasselbe. Und wenn diese Begriffe auch vor 1900 Jahren noch nicht die gleiche Bedeutung hatten, wie was wir heute verstehen unter einem diakonischen Werk oder Liturgie in der Kirche, so geht doch aus den Wörterbüchern hervor, dass auch die Begriffe Liturgie und Diakonie damals schon verschiedene Bedeutung hatten. Liturgie ist etwas Feierliches, hat einen feierlicheren Klang, auch schon damals vor 1900 Jahren, als das geschrieben wurde. Liturgie, da geht es vielleicht darum, ein öffentliches Amt zu bekleiden, Staatsdienst, Priesterdienst, Gottesdienst. Diakonie aber ist ein schlichterer Dienst, jemand dienstbar oder behilflich sein, Diakon sein, für jemandes Bedürfnisse sorgen, ihn etwa zu Tisch bedienen. Liturgische Geister, ausgesandt zur Diakonie. Also Nummer 2 war Anbetung und Lob Gottes in feierlichen himmlischen Chören. Nummer 3 ist, geh mal runter auf die Autobahn, Dreieck Leonberg, da ist viel los. Und schau mal, da fährt einer meiner Heiligen, dass der gut ans Ziel kommt heute. Ja, sie haben nicht den Dienst der Gemeinde Lehre zu bringen. Den Dienst haben sie nicht, aber sie haben äußerliche Hilfsdienste zu tun. Und da komme ich nochmal zurück auf das, was ich schon sagte, Engeldienste. Immer wieder werden wunderbare, eigentlich übernatürliche Bewahrungen erlebt. Liturgische Geister ausgesandt zur Diakonie. Ich weiß ja nicht, ob das diesen liturgischen Geistern immer so gefällt, wenn Gott sagt, tu mal da unten einen Dienst, da ist ein Kind, das fällt gleich raus aus dem 10. Stock des Hochhauses. Da musst du mal helfen. Ob die das so gerne machen, dass sie da unten Diakonie üben, statt droben in himmlischen Chören Gott zu preisen. Aber wenn es gehorsame Engel sind, dann tun sie es eben. Liturgische Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Das ist eine eigenartige Ausdrucksweise. Es gibt auch vorlaufende Gnade und Bewahrung. Dass also Menschen das Heil noch nicht ergriffen haben, aber sie sollen es ergreifen. Und Gott hat schon im Vorfeld, ehe sie gläubig werden, Bewahrung und Gnade und Schutz für sie bereit. Jetzt gehen wir aber weiter. Viertens, Beratungen in der Himmelswelt. In der Himmelswelt finden Beratungen statt. Es gibt sogenannte himmlische Ratsversammlungen. Und da möchte ich Ihnen was vorlesen aus 1. Könige 22, 19 bis 22. 1. Könige 22, 19 bis 22. Himmlische Ratsversammlungen. Ich könnte auch erinnern an Hiob 1 und Hiob 2, wo auch der Satan sogar auftritt. Aber auf die Dauer darf er das nicht. Er wird in der Endzeit gestürzt. 1. Könige 22. Ich glaube, ich habe darüber auch was gesagt in dem Buch und führet alles wohl. 1. Könige 22, 19 bis 22. Micha sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn, Yahweh, Jehovah, den Unwandelbaren, den Ewigseienden, sah ich auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand um ihn. Heer des Himmels. Der Herr Zebaoth, der Herr der Heere, Yahweh der Heerscharen, Yahweh Zebaoth. Zebaoth ist die Mehrzahl von Zeba, Schar oder Heer. Der Herr der Heere, das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies, der andere sagte das. Wie in einem irdischen Parlament, Regierungspartei und Opposition, die einen sind dafür, dass das Gegenteil richtig ist von dem, was die anderen von sich geben. Der eine sagte dies, der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören, den Ahab. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Und da sollte man ja nun annehmen, dass der große Gott sagt, sowas gibt es nicht in meiner Weltregierung, da wird nicht gelogen. Nein, Gott stellt diesen Lügengeist auch sogar in seinen Dienst. Du sollst ihn betören, geh hin, mach das, du wirst es auch können. Das erinnert mich an 2. Thessalonicher 2, weil die Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, sendet ihnen Gott in der Endzeit kräftige Irrtümer. Wer die Lüge haben will, der kriegt sie. Das sind ernste Gedanken. Der Evangelist Adolf Heller, den ich ja viele Jahre hindurch kennenlernen durfte, und vielleicht hat ihn mancher in unserer Mitte auch noch kennengelernt, Adolf Heller, der mit Karl Geyer zusammen am Wort diente und die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit nach 1949 wieder herausgab. Adolf Heller schrieb einmal in dieser Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit einen Artikel, Die Rechte und die Linke im Himmelsparlament. 1985 habe ich es nochmal wieder aufgenommen in diese Zeitschrift. Die Rechte und die Linke im Himmelsparlament. Und er schrieb, die Rechte sind die gesetzlichen Ja-Geister, die Linke hingegen die gesetzlosen Nein-Geister. Naja, wir haben Wahlkampf. Das wird ja die Rechten, die würde das ja freuen, wenn sie die Ja-Geister sind. Und die Linken, Linksparteien, sind gesetzlose Nein-Geister hinter ihnen. Das würde denen ja gefallen. Wie kommt denn unser Bruder Heller zu so einer Aussage? Wahrscheinlich deshalb, weil in 5. Mose 33, Vers 2 geschrieben steht, aus Jahwes Rechten kam Gesetzesfeuer. Es gibt also wirklich so etwas wie ein Himmelsparlament. Gott lässt seine Engel mitwirken, Gott lässt Geschöpfe mitwirken. Nicht als würde er den Rat der Geschöpfe brauchen, wahrlich nicht, sondern damit ihre ganze Torheit offenbar wird. Deshalb lässt er sie mitwirken, um das einmal ganz klar zu sagen. Und damit Gerichte Gottes ausgeübt werden auf Erden, benutzt er sogar die Feinde und die Lügengeister sogar. Fünftens. Verordnung des Gesetzes. Verordnung des Gesetzes. Engel und Gesetz, die sind eng miteinander verbunden. Engel und Gesetz. Zweimal lesen wir im Neuen Testament, dass das Gesetz, das Israel gegeben wurde, durch Engel angeordnet worden ist. Galater 3, Vers 19 und Apostelgeschichte 7, 53. Das Gesetz wurde angeordnet durch Engel. Anordnen ist mehr als nur eine Botschaft weitersagen, überbringen. Wenn der Briefträger mir eine behördliche Anordnung überbringt, dann hat der Briefträger mir nichts angeordnet. Anordnen ist mehr als vermitteln, überbringen. Die Engel haben anordnend mitgewirkt bei dem Gesetz. Bruder Muhl hat es einmal so ausgedrückt. Gott hat gesagt, ihr sollt mir ein Lamm schlachten. Dabei hat Gott im Geiste der Prophetie an ein Lamm gedacht. Wissen Sie an welches? Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und die Engel setzen sich nun hin und machen daraus einen ganzen Kult mit lauter Tiervorschriften, Tieropfervorschriften, die Gott im Grunde gar nicht braucht, die aber Israel für eine Zeit lang auferlegt wurden. Und wir waren ja nun alle nicht dabei, ich war auch nicht dabei, wie dieses Gesetzeswerk in der Himmelswelt entstanden ist. Meine persönliche Meinung ist, die 10 Gebote gehen im Kern auf Gott selber zurück. Die 10 Gebote sind seine heiligen Grundordnungen, die gelten immer. Und ich habe sie bei Paulus fast alle wiedergefunden, dass man keine anderen Götter haben soll, dass man keinen Bilderdienst tun soll, nicht lügen, morden, ehebrechen und stehlen und all diese Dinge. Das sind Grundordnungen Gottes, die gelten einfach, die gehen auf ihn selber zurück. Die Einzelausarbeitung all der Dinge, der vielen, vielen Vorschriften hat er dann wohl mehr oder weniger die Engel anordnen lassen. Aber ein wichtiger Unterschied, es haben schon Brüder darüber diskutiert, gelten uns die 10 Gebote? Gelten uns die 10 Gebote nicht? Ein Bruder sagte, nein, die gelten uns doch nicht. Ein anderer sagte, die gelten uns. Der andere sagte, nein, wir sind frei vom Gesetz. Ja, wer hat nun recht? Also die 10 Gebote gelten uns nicht im Sinne von Gesetz mit Fluchandrohung, so wie das bei Israel der Fall war. Wehe, wenn ihr nicht in all diesen Satzungen wandelt. Als Gesetz mit Fluch gelten sie uns nicht. Aber bei Paulus kehren sie wieder auf einer höheren Ebene. Da steht doch auch, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern und treibt keinen Götzendienst und all diese Dinge kommen ja wieder bei Paulus, belüget einander nicht. Aber bei Paulus ist es nicht Gesetz mit Fluchandrohung, sondern bei Paulus ist es freundliche Ermunterung für die Erretteten. nachdem ihr nun errettet seid, liebe Geschwister, da wandelt in den Normen Gottes. Jetzt könnt ihr es ja überhaupt erst, wo der Heilige Geist und die Liebe Gottes in euch ausgegossen ist. Jetzt könnt ihr es ja überhaupt erst anfangen zu tun, Gott und den Nächsten zu lieben. Der unerrettete Mensch kann das ja gar nicht. Woher soll er denn die Kraft dazu nehmen? Ja. Sechstens, gehen wir einen Schritt weiter. Beherrschung des Kosmos. Wir hörten schon etwas von der Hierarchie der Engel, der stufenmäßige Aufbau. Der reicht hinauf bis zum Throne Gottes, niedere und höhere, Fürstentümer und Gewalten. Kosmokratoren, Weltbeherrscher der Finsternis, Weltbeherrscher, Epheser 6, Vers 12. Wenn die gefallenen Engel so bezeichnet werden, Fürstentümer, Gewalten, Kosmokratoren, dann ist ja wohl anzunehmen, dass die Gott treu gebliebenen Engel erst recht auch diese Funktion haben, Weltbeherrscher. Kosmokratoren heißt das Griechische. Verwaltung der Energien des Kosmos. Gott macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu einer Feuerflamme. Hebräer 1, Vers 7. Das Umgekehrte gilt aber auch nach Psalm 104, Vers 4. Er macht Winde zu seinen Boten und Feuer zu seinen Dienern. Es gibt einen Engel, der hat Gewalt über das Feuer, Offenbarung 16, Vers 5. Und ein anderer Engel wird genannt der Engel der Wasser, Offenbarung 14, Vers 18 und 16, Vers 5. Auch zwischen Engel und Sternen bestehen geheimnisvolle, wunderbare Zusammenhänge. Das Heer des Himmels, diesen Ausdruck finden wir verschiedentlich im Alten Testament, das Heer des Himmels, die Himmel und all ihr Heer. Der Weltraum ist nicht leer, das sagt die Bibel nicht. Aber sie redet von Engeln und Fürstentümern und Boten Gottes. Sie redet nicht unbedingt von kleinen grünen Männchen, 1,20 Meter groß, von Humanoiden oder wie man die nennt, die man angeblich gesehen hat, die angeblich gelandet sind, die sich angeblich auch mit Menschen vermischen oder Menschen entführen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich glaube, dass in der Endzeit manches geschieht, was Gott nicht gefällt, zwischen Himmel und Erde. Und dass Dinge der Urzeit sich in der Endzeit wiederholen, das glaube ich allerdings. Also das Heer des Himmels, dieser Ausdruck ist doppeldeutig, der kann die Sterne bezeichnen, aber auch die Engelmächte bezeichnen. Gott schuf die Himmel und all ihr Heer. 1. Mose 2, Vers 1. Israel wird gewarnt, nicht seine Augen zu erheben zu dem Heer des Himmels und das Heer des Himmels anzubeten. Sei es die Gestirne, sei es die Engel statt Gott. 5. Mose 4, Vers 19. Aber auch das Heer des Himmels soll Gott anbeten. Du machst sie alle lebendig. Nehemia 9, Vers 6. Ja, dieses wunderbare Wort will ich doch mal vorlesen. Nehemia 9, Vers 6. Vom Heer des Himmels. Nehemia 9 ist so ein Bußgebet, ähnlich wie Daniel 9. Und da heißt es 9, Vers 6. Du, Herr, wo das Wort Herr in großen Buchstaben steht, bei Luther oder revidierte Elberfelder, da ist immer Jahwe oder Jehovah, der ewig Seiende gemeint, der ewig Seiende, Unwandelbare. Du, Unwandelbarer, bist es, du allein. Du hast die Himmel gemacht, die Himmel der Himmel. Es gibt nämlich verschiedene Himmel. Ich habe mal versucht, etwas darüber zu schreiben in dem Buch Urknall und Schöpfergott. Die Himmel der Himmel und all ihr Heer. Die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was innen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Heer des Himmels bete dich an. Das hat Gott vor mit dem Heere des Himmels. Dazu passt auch das Wort in Hebräer 1, Vers 6, das Heer des Himmels. Sie alle sollen den Sohn Gottes einmal anbeten, das gesamte Heer des Himmels. Hebräer 1, Vers 6. Das muss man genau lesen, dieses Wort, wie es ja überhaupt gut ist, die Bibel nicht oberflächlich zu lesen und einigermaßen eine wörtliche, genaue Übersetzung zu haben. Also außer Luther würde ich Ihnen empfehlen, eine Elberfelder Bibel zu besitzen, vielleicht auch die Menge Bibel oder Zürcher oder Schlachter. weniger halte ich von diesen modernen Wiedergaben, die Bibel im heutigen Deutsch, gute Nachricht, das ist mir nicht wörtlich genug, nicht wörtlich. Wir müssen ein klares Bild der Lehre gewinnen. Es genügt nicht, dass man aus der Bibel herausliest, dass Gott so ungefähr ein freundlicher Mann ist. Das ist zu wenig. Also Hebräer 1, Vers 6. Wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Wenn der Vater den Sohn wiederum einführt in den Erdkreis, die Übersetzung gefällt mir nicht so besonders, da steht das griechische Wort Ökumene, Ökumene. Aber hier ist nicht die kirchliche Ökumene gemeint, dass so nun die Kirchen sich zusammenschließen, das ist ein Thema für sich. Sondern hier ist einfach gemeint, die bewohnten Gebiete, die bewohnten Gebiete, das muss nicht den Erdkreis nur betreffen, das kann auch die Himmelswelten betreffen. Wenn der Vater den Erstgeborenen, also Jesus, wiederum in die bewohnten Gebiete einführt, dann sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Das klingt doch so, als habe der Vater den Sohn schon einmal in die bewohnten Gebiete eingeführt und ein Teil der Engelwelt, nämlich die gefallenen Engel, haben die Anbetung verweigert, mit Satan an der Spitze, dem Rebellen. Und einmal soll es dahin kommen, dass der Vater den Sohn wiederum in die bewohnten Gebiete einführt und alle Engel Gottes sollen ihn dann anbeten. Das Weltall ist keineswegs leer. Hören wir nochmal auf den Professor Bettex. Es steht ja in Psalm 147, Vers 4, Gott zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Gott zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Die Wissenschaftler sagen so grob gerechnet ungefähr, es gäbe wie viele Galaxien? 10 hoch 11 mal 10 hoch 11 Sterne. Gibt 10 hoch 22. Kommen Sie damit? Also 100 Milliarden Milchstraßen wie unsere ist und jeweils durchschnittlich gerechnet, grob geschätzt, wieder mit 100 Milliarden Sternen, können Sie daheim mal aufschreiben, wie viele Nullen Sie da anhängen müssen und wie man das ausspricht, 10 Trillionen oder einer sagt sogar 100 Trillionen, 10 hoch 23, fand ich in einem Buch. Und die zählt, nennt Gott alle mit Namen, da kann ich nur staunen. Ich habe Mühe, wenn ich so herumreise, da lerne ich mal 3, 4 Namen, da lerne ich wieder eine Familie kennen, ach, die haben 3, 4 Söhne, die heißen so und so und so, kaum gelernt, nächsten Tag vergessen, lerne ich wieder neue Leute kennen und übers Jahr, da frage ich hier wieder einen Bruder Schächtele, wie er heißt. Oder wenn ich mal 2 Jahren oder 5 oder 10 nochmal wiederkommen sollte, dann habe ich schon wieder vergessen. Oder sie habe ich vergessen. Ja, das tut mir immer herzlich leid, aber das ist nicht nur Alterserscheinung, das soll sogar bei Jüngeren schon vorkommen, dass man die Namen nicht so behält. Und Gott kann auch 10 hoch 22, es kann doch noch viel mehr sein, das macht unserem Gott gar keine Mühe, dass er die Namen alle behält. Bloß Bruder Breisacher, Siegfried, das weiß ich jetzt, das habe ich gut gelernt. Einige Brüder, das weiß ich nun eben. Aber sonst bin ich da sehr vergesslich. Und Gott kann all die Sterne und ihre Namen sich merken. Und dazu hat nun der Professor Bettex Folgendes geschrieben, Anfang des Jahrhunderts. Also nicht bloße Fabrikate und Stoffmassen sind sie, die Engel, die Sterne. Nicht bloße Stoffmassen, sondern jeder ist eine himmlische Persönlichkeit und Individualität, schrieb Friedrich Bettex, mit einem göttlichen, ihm als Gesetz seines Daseins und seiner Geschichte vom Schöpfer gegebenen Namen. Ob dann der Sirius auch Sirius heißt, weiß ich nicht. Unsere Namen, die repräsentieren nicht unbedingt das, was wir wirklich sind. Schuhmacher kann keine Schuhe machen. Aber vielleicht ist es bei Ihnen anders, dass ein Name auch mal das Richtige trifft, aber im Allgemeinen trifft es nicht unbedingt zu. Aber Namen, die Gott nun gibt und die er den Sternen verleiht, sagt Bettex, die repräsentieren auch wirklich das Wesen und das Gesetz seines Daseins und seiner Geschichte. Die Schrift nennt sie wiederholt des Himmels Heer und sie meint damit auch die über sie gesetzten Engel und Lichtsfürsten. Bettex war schon 1900, als er sein Buch schrieb, das Lied der Schöpfung, war er davon überzeugt, dass auch die weiten Welten der Sterne bewohnt sind. In diesem Sinne schrieb er, zwecklos und der ganzen biblischen Auffassung von der Schöpfung zuwider, Wäre es, hätte er diese Millionen von Welten nur dazu gemacht, damit sie ewig tot, leblos und geistlos umeinander kreisen und durch den Raum wandern, sollte ein Gott, der sich den Lebendigen nennt, von dem wir sehen, wie er auf Erden jedes Eckchen seiner Schöpfung möglichst ausnützt und auch den Wassertropfen, den ewigen Schnee und die Luft mit lebenden und sogar unsichtbaren Wesen bevölkert, sollte dieser Gott auf unzähligen Welten nichts geschaffen haben, was lebe und sich rege? Ist Gottes All ein Ganzes, so sind freilich auch jene leuchtenden Welten, ihr Ab- und Zunehmen, ihr Aufleuchten und Verschwinden, ihr Nahen und sich Entfernen, Zeichen für die Geister, für die Engel. Jetzt muss ich mich dann ein bisschen kürzer fassen. Achtens, zu den Funktionen der Engel gehört auch Kampf gegen Gottes Feinde und Kampf gegen die Feinde seiner Auserwählten. Sie sind nicht liebliche Kindlein, sie sind starke Helden, Mächte, Kämpfer, denen es geht, dass die Gottesherrschaft weltweit verwirklicht wird. Jedenfalls den treu gebliebenen Engel. So spielen sie ja auch in der Geschichte Israels eine gewaltige Rolle mit Michael an der Spitze, der für Israel streitet. Daniel 12, Vers 1. Gerichtsaufschub. Neuntens, Gerichtsaufschub. Engel können auch von Gott den Auftrag bekommen, halt das Gericht jetzt noch nicht auslösen, noch etwas warten, es ist noch nicht so weit. So etwas lesen wir in Offenbarung 7, 1 bis 3. Ein Aufschub des Gerichtes. Erst müssen die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt werden, als Gottes Eigentum. Dann erst dürfen die Winde des Gerichtes wehen. Und auch die Engel, die Sodom zerstörten, 1. Mose 19, die hatten einen strikten Befehl. Der Lot muss erst raus, der Neffe des Abrahams, das war in seinem Herzen ein Gerechter, der sich nach Sodom verirrt hatte. In gutem Glauben, er meinte, er könnte da die Stadt reformieren. Ich hätte fast gesagt, eine CDU-Ortsgruppe bilden, also oder einen Gebetskreis bilden. Und das klappte natürlich nicht. Dieser Sodom saß im Tore, da wurde damals Gericht ausgeübt. Er saß in Sodom im Tore, er wollte sich nicht vergnügen, er wollte die Welt verchristlichen und verbessern, so würden wir heute sagen. Aber er hatte dazu keinen göttlichen Auftrag. Und Gott sagte den Engeln, erst muss der Lot draußen sein, dann könnt ihr die Stadt wie in einem Atomschlag zerstören. Nichts blieb übrig. Und dieser Lote hat es nicht einmal eilig, sodass der Engel ihn drängen musste, wie wir in 1. Mose 19 lesen. Nun Lot, nun mach mal, ich kann nichts tun, bis du hier draußen bist. Wie wunderbar die Treue Gottes zu seinem verirrten Gerechten. Zehntens, Gerichtsvollzug. Neuntens, Gerichtsaufschub. Zehntens, Gerichtsvollzug. Dass die Engel göttliche Gerichte auslösen, das finden wir ja oft, besonders im Buch der Offenbarung. Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 16, Offenbarung 12, Offenbarung 20 und so weiter. Elftens, Schutz von Kindern. Diese sogenannten Schutzengel gibt es. Und Jesus sagt von ihnen über sie ein feines Wort über die Schutzengel der Kinder. Matthäus 18, Vers 10. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen. Zwölftens, Schutz von Völkern, Herrschaft über Völker. Davon ist die Rede in Daniel 10 von einem Fürsten von Persien und einem Fürsten von Griechenland. Und dann ist da Michael, der Engelfürst, der über Israel gesetzt ist und für Israel streitet. Und diese Schutzengel der Völker, die sind nicht etwa in Liebe und Eintracht verbunden, sondern die streiten wieder einander. Und so ist es kein Wunder, dass es auch im irdischen Bezirk und Bereich immer wieder Kriege und Streitereien gibt. 13. Sammlung der Auserwählten bei Christi Wiederkunft. Wenn Christus wiederkommt, dann werden die Engel seine Auserwählten sammeln, lesen wir in Matthäus 24, 31. Sammlung der Auserwählten bei Christi Wiederkunft. 14. Begleitung des Königs bei Christi Wiederkunft. Wenn Jesus wiederkommt, um die Völker zu richten, Matthäus 25, 31, dann hat er eine gewaltige Engelbegleitung. Matthäus 25, Vers 31 will ich vorlesen, wo es heißt: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, alle Engel, ein Millionenheer, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Dann gibt es viel Arbeit, auch für die Engel. Dann muss Ordnung geschaffen werden auf dem ganzen Erdenrund. Auch Israel hat dann seine Funktion und auch die Gemeinde, die aber auch kosmische Aufgaben hat mit Christus zusammen, weltweit. Und ein letztes 15. möchte ich nennen: Visionäre Enthüllungen von Zukünftigem. Visionäre Enthüllung von Zukünftigem. Das finden wir im Buch der Offenbarung am Schluss, in Kapitel 21 und 22, wo ein Engel dem Johannes Blicke tun lässt in die neue Welt Gottes, das neue Jerusalem und die Wasser des Lebens, die da strömen. Das war jetzt ein bisschen viel von Bibelstellen. Noch zum Schluss ein Gedanke, den ich am Anfang schon sagte: Bei Paulus, da kommt es einem so vor, als würden die Engel etwas niedriger eingestuft, als seien sie nicht so wichtig. Der Otto Koch schreibt in dem eingangs erwähnten Buch, ich kenne den Mann nicht, ich weiß nicht, was für ein Theologe das war, aber das Buch war nicht schlecht, was ich von ihm gelesen habe über Engel und Dämonen. Otto Koch schreibt: Paulus besitze aus seiner Christusverbundenheit ein Überlegenheitsbewusstsein über die Engel. Und das würde ich nicht unbedingt so Überlegenheitsbewusstsein nennen. Die Christustatsache, beruhend auf der ihm zuteil gewordenen Christusoffenbarung vor Damaskus, lasse bei ihm die Bedeutung der Engel zurücktreten. Paulus warnt davor, Galater 1, Vers 8, und wenn ein Engel vom Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was ich euch verkündigt habe, der sei verflucht. Das ist keine rhetorische Übertreibung, sondern Paulus fürchtet, Engel könnten sein Evangelium verderben, wie die Begründerin oder Prophetin der Adventisten, Ellen G. White, geschrieben hat, gesagt hat, geredet von einer Vision, wo Engel da waren, die deuteten auf das Sabbatgebot. Das muss die Christenheit anhalten, sonst kann es nicht besser werden. Ob da wirklich heilige Engel im Spiele waren, mag sein. Die Gemeinde steht Gott näher. In der Lebensgemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus stehen wir über den Engeln, sind wir Gottes Herzen näher, kennen wir seine Pläne besser. Jesus ist erhöht über alle Mächte. Ihr Lieben, das wollen wir zum Schluss der Stunde noch fest in unser Herz hineinfassen. Jesus ist erhöht über alle Mächte. Das schreibt Paulus einmal in Epheser 1 von dem auferstandenen erhöhten Christus. Vers 20, 21. Da schreibt er von der gewaltigen Auferstehungskraft. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus Toten auferweckte und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird, und hat alles seinen Füßen unterworfen. Das ist großartig. Unser Herr ist der Herr, nicht nur über Menschen, Kosmos, Welt, über alle Engelmächte, über alle Zwischenmächte ist er der absolute Herr. Und dann noch ein weiterer Gedanke. Was dem Sohne gilt, gilt auch den Söhnen, dem ganzen Leibe des Christus, den Söhnen und Töchtern des allmächtigen und lebendigen Gottes. Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir sind mit ihm erhöht über alle Mächte. Aber wir wollen ganz nüchtern bleiben. Unser alter Mensch, der sitzt hier unten auf dem Stuhl. Wir als Menschen von Fleisch und Blut, wir sind nicht da oben. Aber unser Geist, unser Platz ist da oben. Unsere Heimat und unser Ziel, unser Ursprung und unser Ziel geistlicherweise ist oben, wo der Christus ist. Wenn wir Menschen sind, in ihm. Jetzt komme ich zurück auf das Thema von gestern Abend. In ihm. Er in uns. Wir in ihm. Dann sind wir geistlicherweise schon dort, wo er jetzt ist, mit ihm erhöht und stehen dem Herzen Gottes wirklich näher. Deshalb sollten wir aber bloß nicht hochmütig werden, sondern in tiefer Beschämung und Demut sagen, Herr, den Verlorensten wendest du dich zu. Letzte sind Erste und Erste sind Letzte. Die Engel sind als Erste geschaffen und werden als Letzte erlöst. Die Menschen wurden als Letzte geschaffen und werden als Erste erlöst vor den Engeln. Das sind gewaltige Gedanken im Plane Gottes. Erste werden Letzte und Letzte werden Erste. Im Geiste, in der Verbundenheit, steht die Gemeinde über den Engeln. Ist sie dem Herzen Gottes näher? Kennt sie seine Pläne besser? Verwalter der Geheimnisse Gottes sollen wir sein. 1. Korinther 4, Vers 1. Das sagt er nicht von den Engeln. Die verwalten den Kosmos, aber nicht die Geheimnisse der Erlösung und Zielerreichung. Die Gemeinde soll sogar einmal die Engel richten. 1. Korinther 6, Vers 3. Und ich sagte schon, dass wir dasselbe auch in Hebräer 1 finden. Die Söhne, die gezeugten Söhne, stehen Gott viel näher, als die nur geschaffen sind. Geschaffen, gezeugt. Ein gewaltiger Unterschied. Man kann es sich klar machen an einem Bildhauer. Der Bildhauer hat einen Sohn, gezeugt und geboren. Und der Bildhauer liebt seinen Sohn und sagt, ach, von dem mache ich jetzt auch mal ein Bildnis. Und die Leute sagen, das ist der Sohn, aber ganz genau, den hast du gut getroffen. Das ist der Sohn, wie er leibt und lebt, aber eben ein Werk seiner Hände. Der andere ist lebendig, gezeugt und geboren und er ist nur geschaffen. Schöpfung, Zeugung, ein gewaltiger Unterschied. Der wird in Hebräer 1 einander gegenübergestellt. Letzter Gedanke. So, jetzt kommt also wirklich die letzte Bibelstelle, Kolosser 2, Vers 19. Wo Paulus warnt vor Engelanbetung. Liebe Geschwister und Freunde, einen Schluss wollen wir aus der heutigen Bibelstunde bitte nicht ziehen. Dazu habe ich das Thema nicht genommen, damit wir alle nun sagen, so, also jetzt will ich mich ganz stark in den nächsten Monaten mit Engeln beschäftigen. Das geht mir über alles. Die nächste Laden für Antiquitäten religiöser Kunst, ja, da gibt es ein schwieriges Wort, da gehe ich mal in den Laden und kaufe mir so Engelchen, sei es gebildet, Plastik oder fotografiert, Engelchen und Bücher über Engel, für mich gibt es jetzt nichts Wichtigeres als Engel, nein, dazu habe ich das Thema nicht genommen. Wir wollen uns mit Jesus beschäftigen, der ist wichtiger, viel wichtiger als alle Engel und Paulus musste diese Kolosser einmal warnen. Kolosser 2, Vers 19, Kolosser 2, Vers 18 und 19, lasst euch nicht um den Kampfpreis bringen von niemandem, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel. Anbetung der Engel. Johannes wollte ja auf Patmos auch schon den Engel anbeten, der ihm all die wunderbaren Dinge gezeigt hat und der Engel hatte aber die richtige Einstellung. Nein, nur nicht. Bete Gott an, aber bitte nicht mich. Es gibt aber Leute, die verehren und dann beten die Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen hat, ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt. Das ist die große Gefahr, dass wir das Haupt nicht festhalten. Wir haben es vorn und hinten, rechts, links, oben und mit unserem Herrn zu tun als Menschen in Christo. Aber wir dürfen uns auch gelegentlich mit diesem Thema beschäftigen, wie heute Abend, denn die Engel spielen eine wichtige Rolle in der Weltverwaltung und Gestaltung im Kosmos und wir sind dankbar für ihre äußere Hilfe, aber Lehrer der Gemeinde sind sie nicht und es ist gut, dass wir einen Blick haben. Ich denke also an die Engel nicht, wenn ich das Wort verkündige, da bitte ich wirklich nicht um den Beistand von Engeln, das sei ferne, aber auf der Autobahn. Heute Abend, da bin ich sehr dankbar, wenn Gott immer wieder auch in diesen äußerlichen Dingen den Schutz seiner Engel schenkt und am Ende soll ihn auch dieses himmlische Heer anbeten, die Heere des Himmels beten ihn an. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Die Söhnegemeinde steht dem Herzen Gottes näher. Dazu sind wir heute berufen. Amen.